Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, den 7. Vers. Wir haben uns am vergangenen Sonntag mit dem ersten Teil dieses Verses befasst. Heute geht es um den zweiten Teil. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, in der himmlischen Arche. Das war der Schlusssatz der Predigt über unseren Vers am vergangenen Sonntag. Als Noah zusammen mit seiner Familie in die Arche ging, schloss der Herr hinter ihm zu. So heißt es in 1. Mose Kapitel 7, Vers 16. Und das ist ein Wort voller Trost für alle, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind und in ihm Vergebung ihrer Sünden und das ewige Leben empfangen haben. Sie brauchen sich nicht mehr davor zu fürchten, dass sie doch noch verloren gehen könnten, weil sie in ihrem Heiligungsleben nicht vollkommen sind und leider noch die eine oder andere Niederlage erleiden im Kampf gegen die Sünde. Unser Heil liegt nicht in unserer Hand, sondern ganz und völlig in der Hand dessen, der uns für Zeit und Ewigkeit für Gott erkauft hat, mit seinem Blut. Das ist der Wille meines Vaters, so sagt unser Herr, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Wir lesen einmal dazu die anderen Verse aus Johannes Kapitel 6, ab Vers 37. Da sagt der Herr Jesus, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt es, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Sie werden also alle zum Ziel ewiger Herrlichkeit gelangen, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Das ist der Wille des Vaters, dass der Sohn nichts von dem verliert, was der Vater ihm gegeben hat. Noah war sicher vor den Fluten des Gerichtes Gottes und wir sind es auch in Christus Jesus, unserem Heiland. Man hat in der Vergangenheit immer wieder gerne einen Unterschied gemacht zwischen Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Heilssicherheit gibt es nicht, so sagt man, aber Heilsgewissheit, das gibt es wohl. Ich denke, das ist eine völlig unnötige Unterscheidung, vorausgesetzt, dass man unter Heilssicherheit nicht Selbstsicherheit versteht. Christus ist unsere Sicherheit im Blick auf unser ewiges Heil. Sicher in Jesu Namen, so haben wir gesungen. Wer es aber vorzieht, von Heilsgewissheit zu sprechen, dem lassen wir es. Ich persönlich tue es gerne, finde das Wort Gewissheit ist ein wunderbares Wort. Wir dürfen uns unseres Heils gewiss sein. Wer das also so zum Ausdruck bringt, dem sei es auch zugestanden. Nur, dass unser Blick auf Christus gerichtet ist. Er ist unsere Heilsgewissheit. Er ist unsere Sicherheit, er ist unsere Heilsgewissheit im Blick auf die ewige Herrlichkeit. Gott machte damals mit Noah einen neuen Anfang, so haben wir am vergangenen Sonntag gesehen. Das Alte sollte vergehen und etwas Neues werden in dieser Welt. Doch dieses Neue war nicht von Dauer. Es heißt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist ein Wort nicht aus der Zeit vor der Sintflut, sondern nach der Sintflut. Das ist ein Problem in dieser Zeit mit allen neuen Anfängen. Sie halten nicht auf Dauer. Wenn wir noch einmal zurückdenken an die Zeit, in der Deutschland von dem Nazigeist heimgesucht wurde als ein Gericht Gottes und dann auch das Gericht Gottes kam in Form des Zweiten Weltkrieges und der Teilung unseres Landes, dann gab es danach einen neuen Anfang. Die Kirchen wurden wieder, die Gottesdienste wurden wieder sehr gut besucht. Viele kamen in der damaligen Zeit zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus, aber es hielt nicht an. Ja? Wo sind wir inzwischen gelandet? Und so ist es immer wieder gewesen in der Geschichte, auch wenn wir an die Erweckungszeiten denken, die es immer wieder gegeben hat, auch in der Kirchengeschichte. Sie hielten nicht an. In der zweiten, dritten Generation war alles wieder beim Alten, war alles wieder verflacht. Und das ist das Problem für diese Zeit. Das war das Problem auch damals. Gott schenkte mit Noah einen neuen Anfang, aber Noah nahm seine sündige Natur mit hinein in die neue Zeit. Und so konnte es nicht bleiben. Deshalb heißt es, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das heißt, letztlich, es hat keinen Zweck, immer wieder neu anzufangen mit den Menschen, die vom Sündenfall gezeichnet sind. Grundsätzlich, obwohl wir uns über jeden einzelnen Neuanfang auch immer wieder freuen dürfen, aber es hält nicht. Gänzlich neu wird es erst am Ende dieses Zeitalters werden. Dann schafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wenn Gott redet, so schreibt Jakob Kröker, dann müssen sich auch Welten und Zeitalter beugen. Sie hören hinfort auf zu sein, was sie waren. Sie müssen ihm und seinem schöpferischen Wort Raum geben, damit er durch sein Es werde aus den Trümmern einer untergehenden Welt eine neue, gerechtere schaffen kann. Wenn Gott redet, so schreibt er, und Gott hat geredet, ein für allemal in seinem geliebten Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Er ist der eine Mann, in dem wirklich alles neu geworden ist und es wird am Ende der Zeit einmal offenbar sein, wenn Gott eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen will. Im Grunde genommen ist dieses Neue schon in Christus Jesus vollbracht, es ist schon vorhanden und wir dürfen uns im Glauben darüber freuen. Bei allen bei allem Wanken in dieser Zeit dürfen wir uns auf das Ewige freuen. Und das wird sich nicht mehr verändern. Da ist alles Sünde gewesen von Seiten des Menschen ausgeschlossen. Es gibt keine Sünde mehr in der neuen Welt. Nichts mehr, was Gott verunehrt. Auch kein Leid, kein Geschrei mehr. Wir lesen das in der Offenbarung des Johannes. Es wird wirklich für immer, für alle Ewigkeit, alles neu sein, was Christus schon am Kreuz und in seiner leiblichen Auferstehung vollbracht hat, was in ihm schon Realität ist. Was nun aber für Noah Rettung und Heil bedeutete, nämlich sein Glaube an Gottes Gnadenwort, das bedeutete gleichzeitig das Urteil über den Unglauben seiner Zeitgenossen. Wir lesen das hier in Vers 7. Durch den Glauben sprach er, nämlich Noah, der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Er sprach der Welt das Urteil, so heißt es hier. Wir lesen, dass Gott der Menschheit damals noch 120 Jahre Zeit gewährte, um zur Umkehr zu kommen. Gott harrte und hatte Geduld mit ihnen, so schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Gott harrte, er hielt noch in Geduld mit seinem Gericht zurück, um ihnen gnädig zu sein. Doch wie Jesus sagt, sie gaben nicht Acht darauf. Sie achteten nicht auf Gottes Wort. 120 Jahre lang hat Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, wie Petrus ihn bezeichnet, ihnen die Buße zum Leben gepredigt, die Buße, die zum Leben führt. Und sie vor dem kommenden Gericht Gottes gewarnt, aber sie hörten nicht. Sie waren ungehorsam, weil sie nicht glaubten. Auch der Bau der Arche selbst war eine Predigt. Allerdings eine vergebliche Predigt, wenn wir an die Reaktion der Zeitgenossen Noahs denken. Sie verharrten im Unglauben. Das ist genau das, was die Bibel als Verstockung bezeichnet. Wenn Menschen einfach nicht glauben wollen, obwohl man es ihnen immer wieder nahelegt, dass es ein Gericht Gottes gibt und eine Rettung allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir wollen uns mal anschauen, was Petrus sagt in seinem ersten Brief. In Kapitel 3, ab Vers 18, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, Petrus spricht zuvor von dem Leiden der Gemeinde Jesu, spricht dann von Christus selbst, auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm, also im Geist, ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Das bezieht sich auf die damalige Zeit. Im Geist ist der Herr Jesus Christus damals durch die Predigt des Noah und den Bau der Arche hingegangen, um diesen Menschen damals, den Zeitgenossen Noahs, zu predigen. Sie zur Buße aufzurufen, zur Buße, die zum Leben führen sollte. Diese Geister befinden sich jetzt im Gefängnis, so heißt es hier. Das heißt also an einem finsteren Ort zur Aufbewahrung für das letzte Gericht. Sie waren damals nicht gehorsam, so schreibt er hier, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenigen, nämlich 8 Seelen gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Nur wenige wurden gerettet damals. Und das schreibt Petrus in einer Zeit des geistlichen Aufbruchs. Das war ja am Anfang der Gemeinde Jesu hier. Da kamen noch viele zum Glauben. Und doch vergleicht er seine Zeit mit der Zeit Noahs, spricht von der Zeit Noahs, wenn er sagt, es kamen nur wenige zum Glauben, es wurden nur wenige errettet. Das bedeutet, dass also auch in der Zeit, als Petrus lebte, in der Zeit der ersten Gemeinde, nur wenige glaubten an das Evangelium. Und das bedeutete auch gleichzeitig Leiden für die Gläubigen. Er sagt es dann ähnlich noch einmal im zweiten Petrusbrief. Das ist eine traurige Sache, wenn wir das jetzt auch einmal auf unsere Zeit beziehen. Wir wünschen uns natürlich, dass noch viele zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber wir wollen ganz nüchtern festhalten, dass diese Zeit dadurch gekennzeichnet ist, eine Zeit des Abfalls, in der nur wenige zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Es werden nicht viele. Wir dürfen wohl beten, Herr, lass es noch viele wenige sein, ja? dass es noch viele, möglichst viele wenige sind. Aber im Vergleich zur großen Masse der Ungläubigen werden es immer nur wenige sein. Das war damals zur Zeit des Petrus schon so, wie auch zur Zeit Noahs. Die meisten verharren im Unglauben. Und wie zu allen Zeiten, so gab es sicherlich auch damals falsche Propheten. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die irdische Gesinnung der Zeitgenossen Noahs nicht bedeutete, dass sie nicht auch religiös waren. Durchaus sahen sie in der Religion eine Art Rückversicherung für schlechte Zeiten. Aber es ist eben ein Unterschied zwischen Religion und echtem biblischen Glauben. Glauben an den Gott, der sich dann später in Jesus Christus geoffenbart hat. Und diese falschen Propheten mögen das Volk in ihrer gottlosen Gesinnung beruhigt haben, wie das später dann in späteren Zeiten immer wieder die falschen Propheten getan haben, auch zur Zeit eines Jeremia, als sie zu dem verstockten Volk sagten, der Herr hat versprochen, es werde euch wohl ergehen, kein Unheil wird über euch kommen. Macht ruhig so weiter wie bisher, es wird euch kein Unheil begegnen. Gott ist auf unserer Seite. Sie wussten um ihre Erwählung und missbrauchten ihre Erwählung, um drauf los sündigen zu können. Und sagten, es wird euch nichts Schlimmes passieren. Ihr braucht nicht Buße zu tun. Und im Blick auf die Geschichte Israels, schreibt Petrus in seinem zweiten Brief, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, sie werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben. Was sollen wir im Blick auf unsere Zeit sagen? Wenig Gläubige, wenige, die noch festhalten an der gesunden, heilsamen, biblischen Lehre von unserem Herrn Jesus Christus, aber viele, die ein anderes Evangelium verkündigen, obwohl, wie Paulus es sagt, es gar kein anderes Evangelium gibt, als das Evangelium vom Sohn, von Jesus Christus. Viele Irrlehren in unserer Zeit, viele falsche Propheten, genau wie damals auch. Der Glaube Noahs war praktisch das Gerichtsurteil über den Unglauben seiner Zeitgenossen. Und das gilt auch für heute, für unsere Zeit. Wer das Heil in Christus ablehnt, dem wird es zum Gericht. Und so sprechen wir durch unseren Glauben, der ja so gerne wünscht, dass Menschen errettet werden, dass Menschen zu Jesus finden. Aber durch diesen Glauben, den wir haben, sprechen wir auch heute noch der Welt das Urteil. Wir sprechen automatisch das Urteil über eine gottlose Welt des Unglaubens, die vor allem möglichen Angst hat, aber nicht mehr vor dem lebendigen Gott und vor seinem Wort zittert. Das ist typisch gerade auch für unsere Zeit. Die Gott nicht mehr ernst nimmt in seinem Wort. Unser ganzes Leben, das wir mit dem Munde oder auch das, was wir mit dem Munde bezeugen, unser Verhalten als Christen, ist im Grunde genommen immer wieder eine Strafpredigt und gleichzeitig eine Einladung zum Glauben an Christus, zum ewigen Heil. Im Epheserbrief ermahnt der Apostel Paulus uns nicht einzumachen mit dem gottlosen Wesen und Treiben der christuslosen Menschen. Wir sollen sie vielmehr überführen, sie tadeln, ihre Werke aufdecken. In der alten Luther-Übersetzung heißt es strafen. Das klingt sehr negativ. Es ist aber von Paulus nicht negativ gemeint, das Wort, das hier steht. Sondern es geht immer noch darum, Menschen für Christus zu gewinnen, sie einzuladen zur Buße und zum Glauben an Jesus Christus. Es ist also nie etwas Negatives, dieses Aufdecken der Schuld, dieses ins Licht hineinstellen der Gottlosigkeit, sondern damit verbunden ist immer der Ruf zur Umkehr, zum Heil, zur Buße, die zum Leben führt, zum ewigen Leben. Wer das Wort Gottes verachtet, der ist schon verurteilt. Was ist das für ein Wort, das verachtet wird und das den Menschen, der nicht glauben will, verurteilt? Es ist das Wort vom Glauben, das wir predigen, sagt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 10. Und hören wir, was der Herr Jesus sagt. In Johannes 12, 48, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tagen. Das ist das Wort vom Glauben an ihn, den gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Wer dieses Wort verachtet, der hat schon seinen Richter. Er ist schon verurteilt. Und so sprechen wir durch das Zeugnis von Christus der Welt jetzt schon ihr Urteil, obwohl wir gerne wünschen, dass sie zum Glauben kommen und errettet werden. Selbst nach 120 Jahren geduldigen Abwarten Gottes, gepaart mit dem Gnadenruf zur Umkehr durch Noah, kam das Gericht Gottes plötzlich über sie. Sie rechneten ja nicht damit. Das waren in ihren Augen Märchen, die Noah ihnen da erzählte. Und so wird das Gericht Gottes plötzlich und unerwartet kommen über die Menschen, die den Herrn Jesus Christus als ihren Erlöser ablehnen, im Unglauben verharren. Es wird plötzlich kommen. Auch die zeitlichen Gerichte, die es ja gibt, gerade auch in unseren Tagen, die zeitlichen Gerichte kommen immer wieder plötzlich, unerwartet über den Menschen. Man rechnet kaum damit. Petrus spricht von einem schnellen, von einem plötzlichen Verderben. Und so war es damals sicherlich auch. Noch am Tage, bevor die Sintflut kam, war der Himmel blau, die Sonne zeigte sich wie immer mit ihrem strahlenden Gesicht. Aber dann ganz plötzlich war es soweit. Alle Brunnen der großen Tiefe, so lesen wir, brachen auf und die Fenster des Himmels taten sich auf, so lesen wir. Wir wollen uns jetzt nicht mit der Frage befassen, ob es sich hier um ein übernatürliches Geschehen handelte, bei der Sintflut, bei dieser großen Flut, oder ob Gott hier durch bestimmte Naturgesetze handelte. Das soll jetzt nicht unser Thema sein. Gott hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder natürlicher Ereignisse und Entwicklungen bedient, um seinen Plan zu verwirklichen. Er hat jedoch auch Dinge getan, für die es keine Erklärung gibt. Gott vermag beides. Es gibt für beides Beispiele. Nur, wir sollten uns davor hüten, Gottes Macht nicht einzuschränken und zu beschränken auf den Gebrauch der Naturgesetze, die er zu jeder Zeit, wenn es ihm gefällt, außer Kraft setzen kann, die er ja schließlich selbst geschaffen hat. Wie Gott auch immer damals gehandelt hat, er griff ein in das Leben der Menschen und es wurde mit einem Schlag alles anders. Von einem Moment zum anderen wurde alles anders. Welch eine Panik mag es nun unter den Menschen gegeben haben. Manche mögen mit ihren Fäusten gegen die Arche gehämmert haben und geschrien haben, Noah, mach uns auf. Aber der Herr hatte hinter Noah die Tür verschlossen. Es war zu spät. Sie hatten die Zeit der Gnade nicht genutzt. Sie gingen nicht unter wegen ihrer vielen Sünden, die sie getan hatten, sondern in der Hauptsache wegen dieser einen Sünde des Unglaubens. Wie Luther einmal gesagt hat, gegenüber dieser Sünde des Unglaubens sind alle anderen Sünden Puppensünden, so hat er gesagt. Das ist die eigentliche Sünde des menschlichen Herzens. dass er dem lebendigen Gott, dass er seinem Wort und seiner Rettungstat nicht glauben will. Und deshalb gingen sie unter, weil sie der Predigt Noahs nicht glauben wollten, von Gericht und Gnade. Während sie verloren waren, war Noah mit seiner Familie gerettet. Auch für Noah gab es ein zu spät. Ein zu spät, das nicht in Noah begründet lag, sondern im Heilsratschluss Gottes, den er im Höhepunkt der Geschichte in Christus verwirklicht hat. Denn wenn es um die Verwirklichung des Heils geht, in Christus Jesus, dann kommt der Mensch immer zu spät. Pastor Modersohn erzählt, in großer Sündennot kam jemand zu seinem Freund und fragte ihn, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Der Freund sah ihn ernst an und sagte, da kommst du zu spät. Zu spät, rief der andere. Meinst du, dass Gott für mich keine Gnade mehr habe? Nein, das meine ich nicht. Aber du fragtest, was du tun solltest, um gerettet zu werden. Da kommst du viel zu spät. Denn es ist schon einer gekommen, der hat alles getan. Der hat so völlig alles getan, dass uns gar nichts übrig geblieben ist, was wir noch tun müssten. Zu unserer Rettung, zu unserem ewigen Heil. Da kommen wir immer zu spät. Ja, wenn wir meinen, wir müssten dem, was zu unserem Heil dient, noch etwas hinzufügen, dann kommen wir immer zu spät. Christus hat alles getan. Es ist vollbracht. Und das ist im Grunde genommen gemeint, wenn es hier heißt, er hat die Gerechtigkeit geerbt, die durch den Glauben kommt. So heißt es ja am Schluss dieses Verses, und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Und mit dieser Gerechtigkeit, die Noah ererbt hat, hat er auch das ewige Leben ererbt. Ein Heil, das allein Gottes Werk ist. Der Glaube Noahs hatte seine Wurzeln in dem einen großen Sünd- und Brandopfer des kommenden Messias, unseres Herrn Jesus, auf das bereits Abels Opfer hinwies und das Abel im Glauben dargebracht hatte. Und diesen Glauben betätigte Noah und bestätigte auch Noah. Nach der Sintflut, als er einen Altar baute, auf dem er ein Brandopfer darbrachte, das können wir nachlesen in dem Bericht über die Sintflut. Nach der Sintflut baute Noah einen Altar und brachte Brandopfer da. Gott zu einem lieblichen Geruch. Das war Gott ein Wohlgeruch. Und ihr Lieben, wenn ich in der Bibel etwas lese vom Brandopfer, dann bin ich sofort bei dem Herrn Jesus Christus. Er ist unser Brandopfer. Oder wie man es auch übersetzen kann und wiedergeben kann, unser Emporopfer. Er war ganz auf Gott ausgerichtet. Völlig, total. Gott hingegeben. In seinem ganzen Wesen, in seinem ganzen Willen war er ausgerichtet auf Gott, auf den Willen Gottes. Und das war Gott ein lieblicher Geruch, ein Wohlgeruch, ein Wohlgefallen. Deshalb heißt es, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Ist der Einzige, der über diese Erde gegangen ist, von dem Gott das sagen konnte. Und wenn er es jetzt im Blick auf uns sagt, dann weil wir in Christus sind, weil wir teilhaben an diesem Wohlgefallen, an diesem Brandopfer, der totalen Hingabe unseres Herrn Jesus Christus an den Willen unseres Vaters. Denn so brachte er das Sündopfer, im totalen Gehorsam, in Klammern Brandopfer, im totalen Gehorsam gegen den Willen des himmlischen Vaters. Und das erfreute das Herz des Vaters. Ja? Es war in ein lieblicher Geruch, so heißt es hier auch schon bei Noah. Diesen Glauben hatte Noah auch bereits vor der Ankündigung der Sintflut, wenn es heißt, Noah wandelte mit Gott. Muttersohn bezieht sich hierbei auf die Übersetzung, er hielt Schritt mit Gott und wendet es auf uns an, indem er sagt, wir wollen auch mit Gott Schritt halten. Das heißt, wir wollen nicht vor ihm weglaufen oder vorweglaufen und auch nicht hinterherhinken, also Schritt halten mit ihm. Er bezieht es also auf unser Heiligungsleben, auf unser Verhalten in der Nachfolge Jesu. Doch wie wären wir dann jemals im Gleichschritt mit Gott? Wir hinken doch täglich, entweder hinterher oder wir laufen ihm vorweg. Ist es nicht so? Wie können wir, wenn wir von Heiligung sprechen, von praktischer Nachfolge Jesu, sagen, wir hielten mit Gott Schritt? Oder Noah hielt mit Gott Schritt? Mit Gott Schritt halten heißt vielmehr, im Glauben festzuhalten, an diesem Seligen zu spät, dass nämlich Christus derjenige gewesen ist an unserer Stadt, der immer stündlich, sekündlich mit Gott Schritt gehalten hat, mit ihm gewandelt ist. Er ist unser Stellvertreter auch darin, dass Christus alles vollbracht hat, dass wir in ihm eine vollkommene Gerechtigkeit haben, das Leben, das Gott gefällt und ewig ist. Nur so, indem wir daran im Glauben festhalten, befinden wir uns im ständigen Gleichschritt mit Gott. Auch da, wo wir leider hier und da noch versagen. Ja? Das leider eben auch vorkommt bei uns. So sind wir doch im Blick auf die Gerechtigkeit, von der es hier heißt, dass Noah sie geerbt hat durch den Glauben. Im Blick auf die Gerechtigkeit, die wir haben in Christus Jesus durch den Glauben. Ständig im Gleichschritt mit Gott. Wir wandeln mit ihm. Christus ist unsere Kraft, er ist unsere Liebe. Die Liebe zum Vater, die Liebe zum Nächsten. Er ist unsere Geduld, unsere Freude. Er ist einfach alles, was das Herz Gottes erfreut. Darum geht es ja zunächst. Was das Herz Gottes erfreut, das haben wir in Christus. Das hat Gott, der Vater, uns in Christus, in seinem Sohn geschenkt. Was ihn verherrlicht, was den Vater verherrlicht, hat Gott uns in seinem Sohn geschenkt, ein für alle Mal, das gilt. Da fehlt nichts, aber auch gar nichts. In ihm allein ist die neue Welt, die Gott einst offenbar machen wird, ein neuer Himmel, eine neue Erde, bereits Realität, wie wir schon sagten. Alles ist wirklich neu geworden. Das ist ein Neuanfang, bei dem wir keine Furcht haben müssten, es wird doch mal wieder anders werden. Ja? Das, was kommen wird, was in Christus schon Realität ist, ist eine bleibende Neuschöpfung. Und diese Gerechtigkeit, wir kommen zum Schluss, beinhaltet nicht nur unsere Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, sondern schenkt uns jetzt bereits die wunderbare tägliche Gemeinschaft mit unserem Herrn als Gottes unendlich geliebte Kinder. Du bist unendlich geliebt von deinem himmlischen Vater. Unendlich geliebt. Schon bevor Christus für dich starb, hat Gott dich so geliebt. Und weil er dich so geliebt hat, darum hat er dir sein ganzes Herz geschenkt in seinem einzig geliebten Sohn. Diese Gerechtigkeit umschließt unser tägliches Leben. Es gibt einen Umstand in der Geschichte Noahs, der uns zeigt, dass wir auch in den kleinen Dingen des täglichen Lebens mit Jesus rechnen dürfen. Bis in die Details, bis in die Einzelheiten hinein gibt Gott Noah Anweisungen zum Bau der Eiche. Ähnlich wie beim Bau der Stiftshütte unter Mose. So dürfen wir auch die Einzelheiten unseres täglichen Lebens mit ihm teilen. Und ich denke, das macht unser Leben doch so reich. Ne? Unser Leben, unser alltägliches Leben besteht aus Einzelheiten. Das sind ja nicht immer die großen Dinge in unserem Leben, sondern das sind auch die kleinen Dinge, an denen wir uns erfreuen dürfen und sie mit unserem Herrn Jesus Christus teilen dürfen, auch mit anderen Gläubigen teilen dürfen. Das macht unseren Alltag so reich. Wie arm sind doch die Menschen. Sie mögen materiell reicher sein als wir, aber wie arm sind doch die Menschen, die diesen Reichtum in Christus nicht haben und ihr alltägliches Leben ohne den Heiland leben müssen. Ja? Jemand schreibt dazu, genau so ist es ja auch bei uns. Nur dann, wenn wir nicht nur über das große Thema des Weltfriedens oder die Zukunft unserer Kinder mit Gott reden, sondern auch über unsere Zahnschmerzen, die uns peinigen, über den Brief, den wir schreiben müssen, über die Blumen einer Vase, nur dann haben wir Gott ständig in Gedanken und im Herzen. Denn unser Leben besteht ja aus einer Summe kleiner Dinge. Und das macht meiner Meinung nach die Größe Gottes aus, ja? Dass er sich um die kleinsten Dinge unseres alltäglichen Lebens kümmert. Da gibt es nichts, was wir nicht mit ihm teilen können, worüber wir mit ihm nicht sprechen dürften. Ja? Freud und Leid mit ihm teilen. Gott ist so groß, dass er sich auch um die kleinen Dinge kümmert. Derselbe Autor, den ich gerade zitiert habe, schreibt so schön: Der Arm dessen, der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, kann segnend über den Haarschopf eines kleinen Kindes gleiten, während sein Näslein nicht ganz dicht ist, und er umfasst zugleich die Lichtjahre des Universums. Kümmert sich um die kleinsten Dinge, hat das schön ausgedrückt hier, und ist doch der zugleich die Lichtjahre des Universums umfasst. Ihr Lieben, so lasst uns im Glauben, den Gott durch sein Wort in uns wirkt, festhalten an dem Seligen zu spät, dass uns Gott in Christus als unsere vollkommene Gerechtigkeit und als das ewige Leben aus Gnaden geschenkt hat. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, was bleibt uns anders, als dich anzubeten im Namen unseres Herrn Jesus Christus, den du uns gesandt hast, mit dem du den entscheidenden Neuanfang gemacht hast mit uns und dieser Welt. Einmal wird es offenbar sein. Wir wollen dich preisen dafür, dass lauter Gnade und Barmherzigkeit da ist für Menschen, die in sich selbst nichts Gutes haben, aber alles, aber auch wirklich alles in deinem Lieben Sohn haben. Amen.